Welcome to the e-commerce growth show, brought to you by Segmentify.
Ja, herzlich willkommen bei der e-commerce growth show von Vouchify und Segmentify. Heute die Nummer 3. Das Thema heute ist wichtige e-commerce trends für 2022. Da gibt es ja sicherlich einige, die sich dieses Jahr schon an die Reihe 1 gestellt haben. Das Jahr ist auch schon angefangen. Und nach wie vor ist ja Corona ein Riesenthema, was ja auch die ganze Welt beschäftigt. Warenverfügbarkeiten, ganz typische Themen. Und heute habe ich hier 3 spannende Gäste in der Runde, mit denen ich das Thema mal gerne ausdiskutieren möchte, ein paar Insights teilen möchte. Und würde ich direkt anfangen, eine kleine Vorstellungsrunde. Der Daniel, ich lasse dir mal selbst das Wort, okay, dich vorzustellen. Sag mal 1, 2 Sätze.
Alles klar. Also erstmal freue ich mich überhaupt hier zu sein. Ich bin Daniel, bin für das Online-Marketing im kompletten, eigentlich für den E-Com-Bereich, für Kix.com zuständig. Wer Kix.com nicht kennt, also dann Schande, aber es ist ein Basketball-Online-Shop, sehr fokussiert auf Basketball-Streetwear, und ich glaube, jeder, der im Sneaker-Game ziemlich tief drin ist, wird wahrscheinlich auch den Store ganz gut kennen. Genau, und sonst, ich halte mich kurz, aber davor in einer Agentur gewesen, bei der Blue Summit Media GmbH, und jetzt seit circa 11 Jahren im Online-Marketing unterwegs.
Genau, darüber kennen wir uns ja auch von, Blue Summit, glaube ich, ne?
Wenn ich genau sehe.
Ja, genau. Richtig, schon einige Jahre, glaube ich, wenn
ich richtig. Ich glaube, ganz früher sogar Adamicus. Da fing es dann an mit dem Sven.
Stimmt, richtig. Das stimmt. Ja. Wenn ich so zurückdenke. Genau, also herzlich willkommen. Super Gast hier mit super viel Know-how, okay, super viel Erfahrung. Freue mich schon auf den Austausch gleich. Dann haben wir auch Manuel Panzisch hier. Du bist CEO von Bellboon. Wer bist du denn? Was macht dein Bellboon?
Sehr, sehr gut. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, hi zusammen. Manuel, mein Name, bin Geschäftsführer der Bellboon GmbH, jetzt seit einem Jahr. Und die Bellboon ist ein Performance-Marketing-Netzwerk. Und wir helfen Kunden beim Wachstum im Performance-Marketing in verschiedenen Bereichen. Genau. Und ich arbeite seit 10 Jahren, 15 Jahren jetzt mittlerweile im Affiliate Marketing und war vorher bei Checkout Charlie und jetzt CEO der Bellboon GmbH.
Okay, ja, lieben Dank. Und dann haben wir noch den Robin Heinze hier. Robin, du bist Geschäftsführer von Morefire. Erzähl doch mal kurz, was macht Morefire, wer bist du?
Ja, ich bin Robin, ich bin Geschäftsführer von Morefire. Und genau, wir sind eine Online-Marketing-Agentur, machen im Prinzip alles, was Traffic und Conversion bringt, von Affiliate, SEO, SEA, Conversion-Rate-Optimierung, Marketing-Automation und so weiter, ganz, ganz viel. Sind knapp unter 120 Leute, sitzen hauptsächlich in Köln, mit einem kleinen Standort noch in Berlin und ein paar Leute noch remote. Und das reicht, glaube ich, als Intro.
Auf jeden Fall. Also zusammengefasst haben wir auf jeden Fall eine ganz spannende Runde hier mit verschiedenen Blickpunkten auf die ganzen verschiedenen Themen, von Netzwerkseite, von Advertiser-Seite, Agenturseite. Und da würde ich einfach auch direkt anfangen, ein erstes Leitthema aufzumachen. Ich glaube, ein großer Trend ist ja immer noch, damals war es ein kleiner Trend, mittlerweile, glaube ich, ist es ein sehr großer Trend, Nachhaltigkeit und Sustainability im E-Commerce. Heutzutage müssen ja Online-Shops ein bisschen mehr machen, als einen grünen Versand anzubieten. Da würde ich vielleicht mal das Mikrofon an Daniel übergeben. Erzähl doch mal, wie seht ihr das denn bei euch? Und
erzähl mal. Also es ist ein super wichtiges Thema auf jeden Fall für uns und wahrscheinlich mitunter zu den Top-Prio-Themen, die auch dieses Jahr nochmal stärker forciert werden. Man muss ja tatsächlich so sehen, ich glaube, was letztes Jahr, wo die Umfrage rauskam, wo dann 67% der User angegeben haben, dass tatsächlich Nachhaltigkeit für sie wirklich ein entscheidendes Kaufkriterium ist auch. Also wo sie dann tatsächlich unterwegs sind. Und ich glaube, was da sehr, sehr wichtig ist, es gibt ganz viele, wie du schon gesagt hast, so Standardthemen mittlerweile, sei es dieser Go-Green-Versand, beispielsweise sei es auch bei einer Verpackung drauf zu achten. Aber was für uns auch super wichtig ist, dass es sag ich mal, authentisch rüberkommt. Also, dass man, ich glaube, was nicht mehr funktioniert, ist einfach zu sagen, bei jeder Bestellung pflanzen wir einen Baum. So, da ist halt überhaupt keine Relation oder keine Verbindung zu Basketball, zu Kicks mit dabei. Und ich glaube, was für uns tatsächlich jetzt gut gezogen hat, ist, wir haben seit kurzem auch ein Store aufgemacht, wo wir tatsächlich, ich meine, Vintage klingt auf jeden Fall besser als Secondhand, wird aber auch der Sache wesentlich mehr gerecht, wo wir auch nochmal auf diese Retro-Schiene mit aufsteigen. Und natürlich gibt es ganz, ganz viele auch prozessuale Themen, wo man dann aufsteigen kann, wo wir versuchen, auch die Kunden darauf aufzuklären, um die Retouren zum Beispiel zu reduzieren, nicht weil wir damit Kosten sparen möchten, sondern ganz im Gegenteil, weil auch das einen Einfluss oder auch Lieferwege und Kartonagen braucht, die es eigentlich nicht immer brauchen würde. Und deswegen versuchen wir eigentlich über prozessuale Themen und dann natürlich auch Themen, die gut zu unserer Marke passen, ganz gut einzufangen. Und da wird aber auch dieses Jahr noch wesentlich, wesentlich mehr kommen.
Ja, Retouren sind, glaube ich, ein großes Thema, wie du schon sagst. Also inwiefern kann man die Kunden erziehen? Also ist ja spannende These, inwiefern kann man die Kunden denn so ein bisschen erziehen oder dabei unterstützen, die Retouren zu vermeiden?
Es gibt verschiedene Ansätze. Also man muss immer die Waage halten. Man möchte es natürlich anbieten. Es ist ja auch ein Service-Level, den man den Kunden anbietet. Aber das kann bei, sag ich mal, kleinen Nachrichten, die im Checkout mit auftauchen, die auflisten, beispielsweise, hey, wir haben gerade festgestellt, du hast mehrere Produkte in verschiedenen Größen drin. Ist denn das wirklich so notwendig? Beziehungsweise, wenn du genau die Größe bestellst, die zu dir passt oder die sehr wahrscheinlich zu dir passt, sparst du so und so viel CO2-Emissionen, um das zu machen, sodass wir quasi einfach transparent aufzeigen, was bedeutet das denn, wenn man das so macht, aber nicht total aufdringlich, um schlechtes Gewissen einzureden, sondern einfach nur rein aus Informationsgründen. Der andere Part ist natürlich, dass man über verschiedene Tools, sei es jetzt Digital Wardrobe beispielsweise oder so, dass man dafür sorgt, dass auch wirklich der Kunde sich darauf verlässt, dass wirklich die richtige Größe, das richtige Produkt bei ihm ankommt. Ein Beispiel ist, wer es sehr, sehr gut macht, ist unter anderem Zalando, überraschenderweise, die durchaus die Produkte von dem Kunden vorher mit berücksichtigen und dann basierend auf den Erfahrungen, was er bisher retourniert hat und nicht retourniert hat, dann schon die passende Größe rausschickt bei der jeweiligen Marke, weil wir kennen es alle, L ist nicht überall L, so gefühlt. Und die achten, ja. Und dann schicken sie im Zweifel schon mal XL raus, obwohl man L im Warenkorb gelegt hat, weil sie wissen, dass es grundsätzlich eine Marke ist, die geringer ausfällt. Und so reduziert man Retouren und kann den Kunden ein bisschen erziehen.
Ja, krass. Das ist spannend. Daniel, ich hätte auch eine kurze Frage, weil, klar. Also macht ihr das, also gibt es jemanden, der übergreifend bei euch in der Firma dafür verantwortlich ist oder ist das punktuell? Also wir machen die Erfahrung, vielleicht das, woher die Frage rührt, dass der grundlegende Wille im Thema Nachhaltigkeit was zu tun bei vielen unserer Kunden halt da ist, aber es passiert sehr punktuell. Also es fehlt noch bei vielen eine Strategie, eine übergreifende Strategie für die komplette Company, weil das ist ja nicht nur, also Nachhaltigkeit ist sehr, sehr komplex und umfangreich. Ja. Wie seid ihr da aufgestellt?
Also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, seit 10 Jahren haben wir da eine komplette Strategie. Das ist jetzt so nicht richtig. Tatsächlich ist es, sag ich mal, in der aktuellen Situation nach solchen Art Projektgruppen sortiert, wo die Abteilungen mit reinkommen und das Thema, sag ich mal, schon, sag ich mal, holistisch angeguckt wird. Also jede Abteilung in diesem Gremium der Nachhaltigkeit mit drin sitzt oder einen Vertreter hat, um diese Themen zu besprechen. Es ist, da das Thema aber so groß auf der Agenda ist, macht es definitiv Sinn und ist auch mit uns ein Punkt oft zur Diskussion, da wirklich jemanden komplett eigene Person dafür auf den Schirm, also einzustellen. Ich glaube, man muss bei uns auch ein bisschen differenzieren. Wir haben, glaube ich, vom Approach her, wir haben ja Basketball in den DNA. Ich glaube, das hat man mittlerweile jetzt auch schon mitbekommen, dass ich das jetzt die ganze Zeit erwähne. Und das ist tatsächlich auch nicht einfach nur ein Jargon, sondern hier sind alles Baller. Und das ist eine ganz, ganz spezielle Kultur, diese Baller-Basketball-Attitüde. Und da ist es schon so, dass generell es bei jedem Mitarbeiter gerade schon einfach Haltung ein sehr wichtiges Thema ist und dadurch auch die Bereitschaft in diesen Projektgruppen sehr, sehr hoch ist, dass alle Abteilungen mitwirken. Aber es gibt jetzt keinen dezidierten Nachhaltigkeitsbeauftragten oder Head of Sustainability oder sowas. Oder welchen fancy Namen sich man sich da ausdenkt. Noch nicht, aber bin ich bei dir. Es macht Sinn.
Wird das von euren Kunden auch aktiv eingefordert? Fragen die auch aktiv nach solchen Dingen nach? Oder merkt ihr, das ist eher so unterschwellig, dass ihr Conversion Rate zum Beispiel hochgehen, wenn ihr das irgendwie in den Fokus stellt?
Genau, tatsächlich eher unterschwellig. Also es ist jetzt nicht so, dass wir zum Beispiel bei uns im Customer Care Anrufe bekommen, hey, ich finde euch jetzt doof, weil ihr das und das nicht gemacht habt. Sondern wir merken das dann einfach tatsächlich, wie du schon gesagt hast, an der Conversion Rate. Also in dem Moment, wo man glaubt, und das ist auch vielleicht ein gutes Thema, es ist wichtig, dass ein User, wenn er in einem Shop kommt, vor allem in so einem Retailer, wir sind jetzt auch nicht, wir sind kein Zalando, wir sind kein Marktplatz, wir sind in der Nische, wir bedienen einen bestimmten Style und eine bestimmte Nischengruppe. Der Kunde muss diese Haltung und unser Profil erkennen im Shop. Und wenn er das nicht tut und wir 0815 sind, dann konvertiert er einfach nicht und das kriegen wir auch gar nicht mit. Also aktives Fordern eher weniger. Aber wir merken zum Beispiel, wenn wir spezielle Produkte haben, die nachhaltig sind, also das kommt natürlich auch noch dazu, gerade im Bekleidungssegment, dass die halt super schnell vergriffen sind. Also dass der Run da relativ hoch, also groß drauf ist.
Das auf jeden Fall. Hast du für Retourenvermeidung, also wie wertet ihr das aus? Habt ihr da bestimmte Tools für, also eine Empfehlung vielleicht an andere Händler, so, womit ihr das irgendwie auswertet oder wie ihr da so rangeht, um halt die Retourenquote möglichst gering zu halten?
Also gut, also ich glaube, die Retourenquote zu messen oder die zu erfassen, das ist für, glaube ich, jetzt kaum eine Herausforderung für Händler. Es ist nur eine Frage, in welches System speise ich die alle ein? Und das zu monitoren. Also wir haben klassisch unseren Shop, wo wir die Daten dann in Stichwort Data Warehouse dann reinpacken und dann tatsächlich die Retouren halt auf alle Kanäle und auf alle Marketingkanäle immer mit betrachten. Ich glaube, das geht jetzt ein bisschen zu sehr ins Detail, wenn ich sage, wie wir das jetzt mit den Umsatz- und Retourendaten genau gegenüberlegen. Aber tatsächlich ist es halt schlichtweg eine KPI, die sich halt auf einer Tagesbasis angeguckt wird. Auf Tages- und Produktebene, um auch halt einfach Anomalien festzustellen. Und wenn wir zum Beispiel bei so einem Thema sind, wir stellen manchmal dann schon fest, dass bei bestimmten Brands die Retourenquote halt sehr, sehr hoch ist, auf einer Tages- oder Wochenebene. Und dann stellen wir zum Beispiel fest, okay, das liegt daran, dass die Größe L eben halt nicht wirklich L ist, sondern eher eigentlich ein M entspricht. Mhm. Und dann passen wir das tatsächlich auch an.
Macht ihr im Shop aus einer MNL sozusagen, oder?
Genau, dann kommt ab und zu schon mal die Verwirrung auf, so okay, ich habe eigentlich eine andere Größe bestellt, aber dann wissen die eigentlich Bescheid, wo wir dann, also meistens im Customer Experience Team, die sagen, probier's doch erstmal an. Und dann stellt der Kunde oft fest, dass es dann doch. Und dann ist das positive Erlebnis umso höher.
Mhm. Okay, das ist spannend. Ja, ich glaube, ich würde es genauso machen. Wenn ich jetzt eine Größe kriegen würde, die mir einfach passt, dann würde ich mich dann wundern. Ich so, hey, warum habe ich jetzt L? Ich habe eigentlich M bestellt, okay. aber ich würde es dann wahrscheinlich auch behalten, wenn es passt. Sicher.
Noch positiver wäre es, wenn du L bestellt hättest, M bekommst und M passt. Dann ist es wahrscheinlich noch das positivste Erlebnis hinten raus.
Das ist, glaube ich, im Basketball-Jargon, wo die Größen ja E-Größe ausfallen, glaube ich, gar nicht so unwahrscheinlich, oder?
das kann tatsächlich sein.
Ja, das stimmt. Dann schreibe ich jetzt nur noch L.
Ja, das stimmt. Aber es ist auf jeden Fall super wichtig und was wir super interessant finden, wir haben ja als Retailer, natürlich sind unsere wichtigsten Brands Nike und Jordan. Da ist es sich auch aus Lieferantensicht ein ganz klarer Wunsch, ich würde sogar sagen fast Druck, dass das gefordert wird von ihren Retailern, das auch zu tun. Und also den großen Brands ist das wirklich sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, jetzt Online-Shops oder speziell Retailer, die jetzt da nicht das authentisch vor allem und gut umsetzen, die haben dann nicht nur, sag ich, auf Kundenseite ein Problem, sondern auch Lieferanten würden dann, sag ich mal, Produktteilungen deutlich reduzieren.
Mhm. Ja, das glaube ich auch. Also vielleicht noch zwei kleine Fragen zu dem Thema, da würde ich, glaube ich, auch schon mal das nächste aufmachen. Würdest du sagen, dass man das Thema Nachhaltigkeit auch irgendwie als Umsatzbooster einsetzen kann? Oder ist es eher so ein Thema, so Platzierung, ich platziere mich als green, als nachhaltig?
Also ich finde, es ist schwer zu sagen, einfach zu sagen, ich möchte nachhaltig sein, um mehr Umsätze zu generieren. Das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Also da werden wir, das wird nicht authentisch, das wird gekünstelt und die Konsumenten mittlerweile werden ja auch mit dem Thema teilweise auch schon überschüttet. Und das muss stimmig sein. Man muss es uns abkaufen. Ich meine, man sieht es ja jetzt teilweise auch im Ukraine-Konflikt, wie manche Werbetreibende das versucht, irgendwie da aufzuspringen und dann das eher nach hinten losgeht, wenn das nicht authentisch und irgendwie eine sündenhafte Verknüpfung ist. Deswegen, ich würde es nicht als Umsatzbooster einsehen, sondern ich würde es eher so als zwingende, fast schon Hygienemaßnahme betiteln, dass man das langfristig als Shop einfach machen muss, in einer guten Art und Weise, damit die Kunden weiterhin einkaufen. Also es ist eher, sage ich mal, vielleicht als kurzfristig einen Umsatzboost-Effekt, wenn die Conversion Rate steigt, aber das gezielt einsetzen dafür sehe ich schwierig.
Das ist schon ein Positionierungsthema. Ich glaube, das passt auch gut, gut zu euch. Man merkt es auch bei dir, du bist halt authentisch auch in der Rolle und das ist, glaube ich, nichts für einen kurzzeitigen Umsatzbooster, sondern wirklich ein Positionierungsthema dann auch eher, ne?
Ja, total. Also für uns ist es wichtig, die Haltung und dass man uns das auch abkauft. Und wenn wir wenn wir keine Haltung dazu haben oder es irgendwie keinen logischen Sinn hat, dann äußern wir uns lieber nicht dazu. Aber ich glaube, das ist der Knackpunkt dahinter. Ich weiß jetzt nicht, wie es Manuel, Robin, wie es bei euren Kunden aussieht, wie wird da das Thema eigentlich gehandhabt? Habt ihr da irgendwie gehen die ähnlich ran wie wir?
Also ganz unterschiedlich tatsächlich. Also es gibt Kunden, die sind da schon sehr, sehr weit und haben tatsächlich eine übergreifende Strategie entwickelt und machen das voller Überzeugung. Und andere Kunden, die tasten sich da tatsächlich ran. Also es sind so kleine Sachen, die ausprobieren und umstellen und deswegen komplett unterschiedlich. Und deswegen auch meine Frage vorhin, weil also der grundlegende Wille und die Überzeugung, da mehr zu machen im Thema Nachhaltigkeit, ist, glaube ich, bei allen gegeben. Und aber viele haben so Schwierigkeiten, eine gesamtheitliche Strategie zu finden. Die fangen halt irgendwo an und optimieren was, meistens auch nicht aus Überzeugung, sondern eher eben auch aus Umsatzgründen oder aus Problemen heraus. Und und andere sind tatsächlich schon sehr, sehr weit. Die haben dann eine firmenweite Strategie. Das ist eingebettet in die Unternehmenskultur und wird eben auch vom Management komplett mitgetragen. Und dazu gehört dann eben auch ein gewisser Kostenaspekt. Ja, also dass man eben nicht auf Teufel komm raus halt Umsätze generiert, sondern eben auch den nachhaltigen Aspekt mit berücksichtigt.
Kann ich auch ähnlich widerspiegeln. Also wir haben sehr, sehr unterschiedliche Kunden. Wir haben ein sehr heterogenes Publikum. So die Hälfte unserer Kunden sind auch klassische B2B-Unternehmen. Die andere Hälfte sind E-Commercer. Und da beim E-Commerce ist zum Beispiel auch ein Unternehmen wie Waschbär mit dabei, die ja Nachhaltigkeit quasi, wo das absoluter Teil der gesamten Firmen-DNA ist, die hatten das Wort schon auf ihrer Fahne stehen, bevor irgendeiner von uns das jemals ausgesprochen hat wahrscheinlich. Und da merkt man halt eben, dass es bei jeder Überlegung spielt das mit. Und da haben wir einige Kunden, wo das jetzt auch stärker kommt. Und bei manchen merkt man auch so, ja, das ist so gewollt, aber so richtig, wie kriegen sie es auch überall mit rein? Da tun sie sich noch mit schwer, was ich auch nachvollziehen kann. Weil genau sowas wirklich auch in alle Prozesse, in alle Bereiche mit reinzukriegen, ist extrem schwer. Es gibt Branchen, die sind sehr, da haben das früher auf die Fahne geschrieben, also zum Beispiel der Fashion-Bereich, da merkt man es halt eben sehr, sehr schnell, weil es, glaube ich, auch tatsächlich dann eher von den Konsumenten stärker nachgefragt wird. Ich glaube, ganz ehrlich, entweder es ist Teil der Firmen-DNA von Grund auf oder es ist halt auch so ein bisschen nachfragegetrieben, dass man sagt, okay, wir können gar nicht mehr anders, weil wir werden perspektivisch von unseren zukünftigen Kundinnen und Kunden darauf festgenagelt.
Aber ist für euch das Thema Nachhaltigkeit ist ja immer oft sehr auf die Umweltthematik bezogen. Wir haben für uns das Thema Nachhaltigkeit auch noch ein bisschen weiter definiert, also gerade in das Thema Community Building, was vor Ort lokal machen. Wir haben Basketball Courts gebaut, beispielsweise für lokale Communities und solche Geschichten. Würdet ihr das jetzt nur auf das Thema Umwelt beschränken oder fällt es schon in einen weiteren Begriff auch mit für euch rein?
Also ich würde es auch in einen viel weiteren Kontext packen. Also Nachhaltigkeit ist bei More Fire bei uns auch einer der Kernwerte und wir müssen auch im Team immer wieder darauf hinweisen. So, Nachhaltigkeit heißt nicht nur, dass wir irgendwie einen grünen Stempel drauf machen, sondern Nachhaltigkeit ist für uns auch der Umgang mit der Ressource Mensch. So doof, Ressource Mensch klingt irgendwie
Ja,
doof,
klar.
aber wir haben Kunden, die sind seit 10, 15 Jahren bei uns. Wir haben Mitarbeitende, die auch ähnlich lange bei uns sind, weil wir halt eben auch nachhaltig mit diesen Ressourcen umgehen und ne, wie wir mit Partnern umgehen, wie wir mit Menschen umgehen, das spielt alles für mich da rein. Also wirklich so dieser langfristige Gedanke, muss halt irgendwie auch Teil der DNA sein, weil dann passiert halt auch nicht dieses Greenwashing, sondern dann ist es auch ernst gemeint.
Ja, ich glaube, das ist jetzt schon auf einem halbwegs erwachsenen Level schon mittlerweile. Aber ich glaube, das wird auf jeden Fall nochmal ein bisschen die nächsten Jahre nochmal sich ausweiten, entwickeln. Und glaube ich, in 5 oder 10 Jahren ist es so wie, keine Ahnung, man hat einen Führerschein oder so. Also ich glaube, ein ganz normales Thema, was auch logischerweise durch die aktuelle Situation in den Fokus gerückt werden muss. Genau, damit
Definitiv.
würde ich, glaube ich, den Nachhaltigkeitsgedanken mal kurz ja, abhaken. Auf jeden Fall ein super relevantes Thema, was auch definitiv wachsen wird und auch nicht nur umsatzgetrieben oder marktgetrieben ist, sondern einfach auch, glaube ich, in den Köpfen der Menschen und auch der Unternehmen für einen ganz anderen Wandel sorgen wird.
Und ich wollte vielleicht nur eine Sache ergänzen, weil es wird manchmal, wenn man eben aus wirtschaftlichem Interesse anfängt, in das Thema Nachhaltigkeit zu investieren und da was zu machen, das wird manchmal so ein bisschen abgewertet. Also ich würde immer sagen, es spielt keine Rolle, ob man, also vielleicht ein bisschen zugespitzt, aber ob man es aus Überzeugung von Anfang an macht oder ob man jetzt wirtschaftlich getrieben wird, sich in die Richtung zu bewegen. Im Endeffekt, das Ergebnis zählt. Und ich finde es gut, wenn Firmen sich viel, viel stärker in diese Richtung entwickeln. Und aus welchem Grund? Also gibt es schon noch einen Unterschied, wenn man das von Anfang an in der DNA hat. Das ist nochmal eine andere Sache. Aber ich finde es generell ganz wichtig, dass diese Bewegung entsteht und die Motivation dahinter hängt für mich jetzt nicht so hoch wie den Effekt, dass das passiert, dass man viel, viel mehr in dieser Richtung macht und eben auch über die Ressource Mensch, also was Robin gerade ausgeführt hat, eben auch nachdenkt und damit eben auch schonend umgeht und das auch viel, viel breiter fest eben nicht nur auf den Umweltaspekt. Genau. Das ist nur so als Ergänzung.
Ja, total wichtiger Punkt. Also klar, sonst wichtig, dass du es gesagt hast, weil sonst wäre es so rübergekommen, als ob man die Firmen dann eben schlecht darstellt. Aber du hast vollkommen recht. Eigentlich egal, aus welchem Weggrund es geht, solange gute Dinge passieren, ist es gut.
Genau, bin ich auch bei euch. Okay, ich glaube, ein anderes Thema, Trend 2022 im E-Commerce ist natürlich das Wachstum, Umsatz. Also weg von Grün, generell halt Umsatz, klar, Grün wachsen immer mit, aber ist auf jeden Fall ein sehr relevantes Thema, gerade jetzt auch durch die Krise. Ich glaube, online jetzt nicht so schlimm getroffen von der Krise, aber auch da gibt es ja auch schon durchaus Riesen, die halt nicht so viel online, sondern eher stationär sind, die dann auch online eben noch mehr wachsen müssen, um halt viel auch zu kompensieren. Und genau, daher Trafficquellen für hohe Umsätze und Wachstum. Was kann man denn hier machen? Was gibt es denn hier für Trends, ja, um seine Marke, seinen Shop, den Retail Store irgendwie ja, im Wachstum zu begleiten? Und ich glaube, da gibt es schon länger die Diskussion Marktplätze versus D2C. Und ich glaube, da würde ich mal wieder ein bisschen auf Daniel zuerst eingehen, weil du als auf Shop-Seite natürlich da noch ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen plaudern kannst. Wie ist denn der Stellenwert bei euch oder der Umsatzanteil? Es gibt ja klar Marktplätze, Amazon, eBay und so weiter und so fort, die natürlich einen super Vorteil haben, haben eine super Reichweite. Du stellst einen Schuh ein und verkaufst gleich mal 80.000 Stück davon. Kannst natürlich super mitnehmen. Auf der anderen Seite fehlen natürlich die Kundendaten und viele Brands haben sich auch schon ein bisschen dagegen gesträubt, einfach auf Marktplätzen präsent zu sein. Ja, wie ist denn so dein oder euer Statement dazu, zu den Marktplätzen? Also macht ihr viel darüber und ist es wichtig für euch oder macht ihr eher so die D2C-Schiene, dass ihr eher in diese Richtung gehen wollt und mehr direkten Kundenkontakt aufbauen wollt?
Genau, also für uns es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gut diskutiertes Thema bei uns, weil wir einfach merken, dass gerade online schon auch User gezielt, also dass die Marketplaces immer mehr Zulauf finden werden und da immer stärker sind. Da meine ich jetzt gar nicht so sehr Amazon alleine beispielsweise, sondern da spreche ich von Zalando, Otto, Decathlon. Die sind, sind alles Marketplaces, die relativ groß sind und man merkt, dass das breite Produktportfolio schon sehr, sehr wichtig ist. Und da gibt es halt eigentlich die zwei Wege. Also entweder gehst du da einfach mit und bist ebenfalls auf diesen Marktplätzen vertreten. Oder du, es gibt auch natürlich den Weg, das eben nicht zu tun. Warum? Wir haben uns jetzt dazu entschieden, tatsächlich, wir sind aktuell, kurz nachträglich, das Quatsch erzähle, aber nein, wir sind eigentlich, wir sind auf keinem Marketplace vertreten. Wir haben uns ganz klar für den direkten Weg zum Konsumenten entschieden. Nicht, weil wir irgendwie keine Lust auf Decathlon haben, die haben ein ganz cooles Programm, aber das hat mehrere Hintergründe. Zu einem, uns ist die Brand, auch wenn wir ein Retailer sind, ist die Brand Kicks uns super, super wichtig. Es ist wichtig, wie wir präsentiert werden, es ist wichtig, wie der Kunde muss bei uns bei jedem Touchpoint merken, dass wir Basketball atmen. Also, dass das nicht nur ein Slogan ist, dass wir Never Not Ballin draufschreiben. Und das können wir über unseren eigenen Kanäle am besten gewährleisten. Das können wir über unsere eigenen Konsumenten-Touchpointen am besten gewährleisten. Und da, ich glaube, man kann sich und auch dieses Einkaufserlebnis, wo wir, sag ich mal, wirklich von einem Erlebnis sprechen und nicht einfach nur, ich brauche ein Produkt und das idealerweise zu einem schnellen Zeitpunkt vor allem günstig, sondern ich möchte ein Erlebnis bieten und eine Identität vermitteln. Das werden wir über Marketplaces nicht bekommen und dadurch verwässert sich unsere Marke sehr, sehr stark. Und das ist auch so die Resonanz, die wir vor allem auch von Lieferanten wie jetzt auch mitbekommen. Also ich meine, es ist kein Geheimnis, dass auch ein Nike sehr stark D2C geht beispielsweise und sich auch also eher den Weg wählt, den direkten Weg.
Ja, das sehe ich auch viel. Also ich glaube aber, das kann man machen an eurer Position, weil ihr natürlich auch schon eine Marke seid. Ihr habt schon eine bestimmte Marke gemacht, man kennt euch schon ja nicht erst seit gestern und man kommt ja zu euch, weil man eine bestimmte Intention hat, ein bestimmtes Feeling, einen bestimmten Lifestyle hat und kennt halt Kicks. Das ist, glaube ich, euer Vorteil und ich glaube, da geht ihr auch genau den richtigen Weg, dass ihr halt natürlich den direkten Kundenkontakt, alles in-house sozusagen, bei euch, da gibt es natürlich auch andere Beispiele, glaube ich, die halt noch nicht so stark sind, die dann einfach so aus, vielleicht aus Umsatzgründen, dann so ein bisschen die Welle mitschwimmen wollen oder müssen von Marktplätzen. Aber ich glaube auch, dass die Richtung schon eher D2C langsam umkippt, einfach weil man natürlich ja langfristig auch einfach Kundendaten anreichert und einfach seine Brand aufbaut. Und ich glaube, der Robin hat im Vorgespräch auch mal so ein kleines Statement fallen lassen, was wir mal diskutieren können. Er hat gesagt, reine Händler ohne eigene Brand, die Vertrauen genießt, werden es halt schwer haben zukünftig. Und das ist ja genau der D2C-Gedanke, klar. Solche müssen dann eben auf Marktplätze ausweichen. Aber Robin, genau, vielleicht kannst du mal kurz den Gedanken noch mal ein bisschen ausweiten.
Ja, der Daniel hat es eigentlich schon auch sehr, sehr schön angerissen. Also erstmal brauchen Händler aus meiner Sicht eine klare Strategie, was das Thema Marktplätze angeht. Also du kannst sagen, ich mache es gar nicht oder ich mache es halt eben, um, sag ich mal, eine Sichtbarkeit herzustellen oder ich gehe in eine vollkommene Abhängigkeit. Es gibt ja verschiedenste Perspektiven darauf, aber ich sollte mich für irgendwas entscheiden und nicht so ein bisschen rumspielen damit, weil wir haben es oft gesehen auch, dass das Unternehmen sehr schnell in so eine Abhängigkeit reinrutschen, dann auch von den großen Marktplätzen, insbesondere von Amazon. Amazon ist extrem gut darin, wenn du einmal dann irgendwie da drin bist, das ist so ein bisschen wie dieser Frosch, den man ins Wasser setzt und das Wasser so langsam erhitzt. Ins kochende Wasser wird kein Frosch reinspringen, aber wenn man im Topf ist, dann merkt man gar nicht auf einmal, wie das Wasser heißer wird. Und so geht das manchen Shops in dem Segment. Und ich glaube, was Kicks geschafft hat, klar, sind schon lange am Markt, aber auch andere, wenn ich als Shop jetzt starten würde, würde ich immer versuchen, auch eine wirklich eigene Marke aufzubauen, ein eigenes Gefühl aufzubauen, weil sonst bin ich in der Vergleichbarkeit. Und auf Marktplätzen gewinnt immer, ne, das ist wie im Casino, gewinnt immer die Bank im Zweifelsfall. Und du musst halt eben über den Preis konkurrieren. Und wenn du das nicht willst, und das sollte ja die Empfehlung sein, dass nicht der Preiskampf irgendwie dein Ziel ist, dann musst du in deine eigene Marke investieren. Und es gibt Bereiche, natürlich im Bereich Basketball, wo das leichter geht als im sehr generischen Bereich. Aber ansonsten gewinnt der Marktplatz. Und dann hast du auch wenig Daseinsberechtigung als Shop irgendwann.
Ja, total. Ich will dazu ergänzen, also es gibt auch im generischen Bereich, also sehr, sehr gute Beispiele. Also da fallen mir einige Brands ein, die, und da kommen wir auch, das ist eine ganz gute Brücke zum Thema Nachhaltigkeit und das, die eine ganz klare Haltung vermitteln. Und eine Brand, die eine ganz klare Haltung vermittelt, das kann über Nachhaltigkeit eben auch im weiteren Sinne passieren, wird, glaube ich, langfristig, wie du schon sagst, langfristig mehr profitieren von den Umsätzen, als jetzt kurzfristig das über sich zu verscherbeln. Das ist definitiv. Bin ich der gleichen Meinung, aber.
Ja. Und also was ist denn. Achso, sorry, Manuel.
Nee, ich wollte nur sagen, also die Marktplätze haben halt schon Vorteile, was echt Performance angeht. Also das ist Wahnsinn, was man da drüber drehen kann. Haben eben die von euch beschriebenen Nachteile, darüber baust du halt nur bedingt eine Marke auf. Ja, und wenn du, ich habe heute zum Beispiel mit einem sehr, sehr kleinen Kunden gesprochen, der jetzt seit ein paar Jahren am Markt ist, hat er irgendwie seine Nische gefunden, seine eigene Brand aufgebaut, hat aber massiv Schwierigkeiten, Performance auf die eigene Seite zu bringen. Ja, und wir haben ihn halt vorgeschlagen, in die Marke, in den Brand zu investieren. Ja, dann, das heißt aber im Umkehrschluss auch, das müssen die Brands sich vergegenwärtigen, wenn man den Weg geht, den wir jetzt hier alle gerade beschreiben, dass man eine eigene Marke aufbaut, dann muss man halt auch Geld in die Hand nehmen und in die Marke investieren. Und da kommt halt nicht von Tag 1 ein ROI. Ja, also nicht Tag 1, ich investiere 5.000 Euro und dann habe ich 100.000 Euro gemacht oder sowas. Das funktioniert halt nicht, wenn man einen eigenen Brand, nicht am Anfang, ja, wenn man einen eigenen Brand aufbauen möchte. Und wenn man ROI-driven ist, dann kann man natürlich eben über diese Marktplätze sehr, sehr gut skalieren. Und das ist so ein bisschen der Trade-off. Und heute die Diskussion, die ich da halt geführt habe, war eben genau die. Da wollte jemand einen eigenen Brand aufbauen, will aber nur Geld investieren, wenn auch gleich ROI positiv er dabei rauskommt. Also 5.000 investieren, 50.000 sollen rauskommen. Und das ist halt gerade, wenn man gerade oder relativ neu mit wenig Traffic am Markt ist, extrem schwer. Ja. Und da hilft dann vielleicht auch so ein Amazon, wobei, wie gesagt, darüber brauchst du halt nur bedingt Traffic auf. Und bei Amazon finde ich es persönlich dann teilweise schwierig, weil die haben ja so eine Hybridposition. Also die haben auf der einen Seite sind die ein Marktplatz mit echt Power und auf der anderen Seite sind sie aber auch ein Händler. Also die bieten ja eigene Amazon-Produkte an. Und das ist schon manchmal auch ein Gegensatz, ja, wo ein gewisser Konflikt entsteht. Weil ja, man hat da ja verschiedene Interessen. Als Marktplatz sollte man eher neutral sein. Als Händler hat man natürlich das Interesse, sein eigenes Produkt zu pushen. Und solche Effekte sieht man halt auch bei Google. Ja, die sieht man bei Amazon. Die sieht man bei vielen großen Marktplätzen, die dann irgendwann in die Richtung gehen, auch eigene Produkte anzubieten.
Ja, ist halt ein anderes Geschäftsmodell und es ist auch völlig legitim. Also zu sagen, so, ich habe ein Produkt, was ich schnell drehen kann, ich habe einen totalen Preisvorteil, so, und ich habe kein Interesse daran, irgendwie nachhaltig irgendwie eine Marke aufzubauen, sondern ich will schnell irgendwie einen hohen Deckungsbeitrag erwirtschaften. Ja, dann mach das. Aber es ist halt ein komplett anderes Geschäftsmodell als das, was Kicks hat und was auch viele andere große, gute Händler haben.
Ja, ich glaube, es ist so wie. Nicht nur bei Retail-Stores, auch generell so. Bei mir merke ich es auch Startups, bei Retail-Stores generell ist halt so ein bisschen Brand-Building und Community-Building. Man muss halt wirklich den Trust aufbauen, viel investieren. Und am Ende lohnt es sich halt, weil man halt so einfach seine glücklichen Kunden hat, seine glückliche Followerschaft hat, einfach seine Community, die man halt wirklich nutzen kann. Und ich glaube auch, Daniel, bei Kicks habt ihr auch, glaube ich, einige Anstrengungen gemacht, um die ganze Basketballkultur so ein Community-Building-Prozess irgendwie einzubeziehen. Also wie habt ihr das denn so aufgebaut?
Also klar, wie ich es vorher schon erwähnt habe, also wir haben tatsächlich, also abgesehen von klassischen Turnieren, die wir, ich sage es mal, teilweise, also darf, ich weiß gar nicht, ob ich das öffentlich sagen darf, so halblegal waren, aber sind ja unter uns vier, genau. Wahrscheinlich, wenn morgen mein Chef das hört, dann haut ihm eins drüber. Aber wir haben tatsächlich Turniere organisiert, wir haben auch mit einem eigenen Format, mit so einem 3-vs-3-Format Turniere organisiert, sind der Vintage Store, den ich vorher erwähnt habe, das ist tatsächlich gar nicht, das ist überhaupt kein Store, der einen Abverkaufsfokus hat, sondern der hat eine gemütliche Couch-Ecke, wo die lokale Community zusammenkommen kann, wo man einfach über die guten alten 90er Basketballzeiten nochmal quatschen kann. Und da sind wir sehr stark vernetzt. Uns ist tatsächlich wichtig, dass auch hier die Mitarbeiter das verkörpern, und wir haben zum Beispiel am Donnerstag gibt es von Kicks selber, ist eine Halle gemietet, wo wir zocken, und wir supporten auch keine, also was auch in die Community einzahlt, wir supporten zum Beispiel jetzt hier in München die Kicks IBAM, das ist eine Jugendmannschaft in der deutschen Basketball-Bundesliga, in Düsseldorf die Capital Baskets, das ist eine Frauenmannschaft, so, wir achten sehr darauf, mit wem wir kooperieren, und dass die sehr stark lokalen Bezug haben und dort eine, selber auch eine sehr lokale Community haben. Also wir gehen da sehr gezielt rein und eigentlich weniger mit der großen Trompete, sondern wirklich vor Ort mit auch Leuten, die auch vor Ort sehr bekannt sind, auf jeden Fall.
Da hätte ich eine Frage. Wie messt ihr denn diese Marketingmaßnahmen, also wenn die sehr lokal sind? Weil das ist ja manchmal, was die CMOs dann da gerne diskutieren. Wir geben viel Geld aus für so ein lokales Event und wir bekommen ja gar nichts daraus. Also solche Diskussionen führen wir auch manchmal. Und wie messt ihr den Erfolg von solchen lokalen Events?
Also ich glaube, zunächst einmal, das kann ich wieder quasi das von vorn wieder gut machen, haben wir sehr, sehr auf C-Level sehr, sehr gute Leute sitzen, die auf jeden Fall sich dieser Bedeutung sehr bewusst sind und auch selber aus dieser Szene kommen und das wahrnehmen.
Super.
Also das heißt, es ist eigentlich relativ selten eine Diskussion wirklich darüber. Nichtsdestotrotz schauen wir natürlich, mal abgesehen davon, dass wir mal ganz simpel tatsächlich die Search-Terms angucken. Was sind denn so die bezogenen Suchanfragen auf uns, wo die Leute mit uns, mit der Brand connected haben. Also das überprüfen wir tatsächlich. Wir können ja auch tatsächlich lokal gucken, ist denn die Brandnachfrage grundsätzlich gestiegen hinten raus. Wir messen grundsätzlich natürlich auch unseren Store-Traffic in den jeweiligen Städten. Also wir haben ja insgesamt 8 Stores, in Deutschland ja auch. Und das sind so quasi, man nähert sich da schon an hinten raus. Aber ansonsten ist es eigentlich klassisch so, wie wir einfach die Marke betrachten. Und ich glaube, manchmal ist es einfach wichtig, wir haben uns ja auf die Fahne geschrieben, wir möchten reshape the basketball culture. So, es ist wirklich, glaube ich, wenn wir da jetzt hinter jedem eine harte KPI setzen würden, dann wäre das schon wieder nicht authentisch, sondern... Aber ja, man braucht... Es ist gut, dass wir welche haben, die das Thema gut verstehen und selber aus der Szene kommen.
Die Community halt, ja. Ich glaube, so eine Community generell ist ja auch irgendwie nicht nur zwischen B2C, sondern auch irgendwie zwischen den Händlern ja auch eine ganz spannende Sache. Also habt ihr irgendwie auch andere, generell Kooperationen, oder habt ihr auch andere Händler, mit denen ihr euch irgendwie gegenseitig unterstützen könnt oder unterstützt?
Also wir haben da auf jeden Fall, also wir haben diverse Kooperationen, wir hegen natürlich sehr, sehr gute Beziehungen zu unseren Lieferanten, speziell zu Nike, wo wir auch tatsächlich die selber sehr großes Interesse haben. Also das ist ja der Grund, warum wir uns als Retailer so positionieren, weil dadurch auch eine große Brand wie Nike in uns einen sehr, sehr großen Mehrwert entdeckt, weil Nike gar nicht so die Kapazitäten hat, das wirklich so lokal zu machen, wie wir das vielleicht gerade tun, und wir dann eher ein verlängerter Arm sind. Ansonsten sind unsere Kooperationen tatsächlich halt unterschiedlich. Also wie schon erwähnt, die lokalen Basketballteams. Wir haben auch eine Kooperation mit einer Organisation, die sich dafür einsetzt, dass Basketballcourts gebaut werden in den jeweiligen Städten. Beispielsweise, wir gehen da sehr selektiv ran, mit wem wir dann kooperieren. Und wichtig ist halt, dass die Werte und der Gedanke dahinter halt matchen. Mhm. Also was halt dadurch halt weniger passieren wird, ist, dass wir dann irgendwie eine Kollabo oder eine Kooperation machen mit einem Unternehmen. Ich sage jetzt lieber kein Unternehmen, aber wo es in ganz andere Richtung geht beispielsweise. Das auf jeden Fall. Aber wir, ja, das sind so grob die Kooperationen. Hauptsächlich Lieferanten und Brands direkt. Und die sind da sehr, sehr dankbar für. Das kann ich sagen. Und wir merken da auch tatsächlich, wir haben natürlich auch viele Mitbewerber, die vielleicht vom Blumen her, gerade auch als Marktplatz, dann vielleicht wesentlich größer sind als solches. Aber wir haben dadurch einen sehr, sehr engen Draht zur Community und merken, dass sich der Weg lohnt. Aber wie schon Manuel auch richtig gesagt hat, das ist halt kein Weg, der, wo wir jetzt dann, wir machen ein Turnier und machen dann irgendwie so ein bisschen Vintage Store und dann eine Kooperation mit denen und dann haben wir auf einmal, sind wir in Düsseldorf auf einmal eine Riesennummer. Das ist jetzt so nicht richtig, sondern das ist, braucht Zeit, bis das alles ankommt.
Ja, ich glaube, im Vorgespräch habe ich mit Manuel mal ein bisschen ein kleines spannendes Projekt mal rausgestellt, was ich auch ganz cool fand, so einen ganz anderen Ansatz, so Händler mit Händlern. Vielleicht kannst du, glaube ich, besser sehen als ich, Manuel, aber würde ich gerne mal danach die Frage zurückstellen an Daniel, ob das auch spannend wäre, so einen Ansatz für ihn durchzusetzen.
Ja, also wir sprechen gerade mit verschiedenen Advertisern, haben jetzt auch zwei Verträge quasi dazu schon geclosed, wo wir probieren, Partner, die komplementär sind, zueinander zusammenzubringen, ohne dass man da neue Produkte in seinen Bereich aufbringen will. Aber ich mache ein Beispiel, also jemand, der Gaming-Computer anbietet, der möchte vielleicht auch gern seinen Käufern Energy-Drinks, also wenn man viel spielt, muss man viel wach bleiben oder man muss sich gesund ernähren, weil man eben viel vom Computer sitzt. Und wir probieren, diese zwei Advertiser zusammenzubringen. Und wir hängen dann eine Seite, zum Beispiel bei den Gaming-Computer-Anbieter hängen wir eine Seite ein, wo entsprechende passende Produkte ausgespielt werden. Und das Fulfillment passiert dann eben bei dem Partner, bei denjenigen, der diese Energy-Drinks oder Nutrition-Produkte anbietet. Und so kann man sich halt gegenseitig unterstützen. Und man schiebt sich auch gegenseitig Traffic zu. Ein anderes Beispiel ist ein Motorrad-Shop, der selber keine Reifen anbietet. Ja, und das eben auch nicht in Zukunft tun will. Also im Sinne von, dass man das selber verschickt und alles. Dort hängen wir dann eine Seite ein von einem anderen Reifenhersteller. Wir betreuen die Seite. Das geht eben auch sehr schnell, weil manchmal ist die eigene IT auch mit vielen Projekten beschäftigt. Wir haben dafür einen Standard-Pattern entwickelt, wo man das in kürzester Zeit in die eigene Seite einhängen kann. Und dann kann man eben Reifenprodukte auf der Motorrad-Shop-Seite mit anbieten. Und wie gesagt, der Traffic wandert dann ab zu dem Partner, klar. Aber es gibt dann eben eine Rückvergütung auf Performance-Basis. Und das ist gerade so eine Initiative, die ist, also wir haben schon die ersten Kunden quasi dafür gewinnen können, aber wir sind relativ früh bei uns da unterwegs. Wir glauben aber, dass da Potenzial drin ist, um eben verschiedene Advertiser näher aneinander zu bringen und sich auch gegenseitig zu unterstützen, gegenseitig sich auch Traffic zuzuschieben, eben auch abseits von GAFA und sowas. Wie hoch das Potenzial tatsächlich ist, muss man halt dann sehen, aber die Resonanz mit denen wir aktuell gesprochen haben, ist sehr, sehr positiv.
Also das kann ich tatsächlich, also für uns ist es auch natürlich spannend, also bei uns ist es wahrscheinlich noch, weil wir so nischig sind und uns ja wie gesagt die Marke da so wichtig ist, sind wir wahrscheinlich sehr selektiv, aber so vom Prinzip her und aus der Erfahrung von Blue Summit auch, wo wir das Thema auch tatsächlich innerhalb des Affiliate-Teams haben wir es nochmal ausgeklammert und da war genau das, was du beschrieben hast, ein sehr, sehr großes Thema für unsere Kunden, wo es auch solche Fragestellungen war wie, ja, es macht durchaus Sinn, eine Kreditkarte auch in einem in einem Mietwagenprozess mit reinzubetten.
So, dass zu integrieren,
Und dass ich dann direkt die Kreditkarte gleich nutzen kann, um diesen Mietwagen zu buchen. Und deswegen, ja, also Potenzial ist auf jeden Fall da und je nach Firma, glaube ich, wenn es komplementär ist und halt vor allem gut sich gegenseitig ergänzt, und dann sehe ich das auch nicht so problematisch, dass Traffic abwandert, ganz im Gegenteil, was ja komplementär ist.
Ich glaube, die Brands müssen sich auch gut ergänzen, weil man schickt dann quasi Kunden von den eigenen Shop zu einem anderen Shop. Ja, und wenn diese beiden Brands sich gut ergänzen und gut miteinander harmonieren, kann das halt eine tolle Win-Win-Situation sein. Und ja, wir sind, ich kann vielleicht in einem halben Jahr dann nochmal drüber berichten. Wir starten da jetzt die ersten Aktionen und mal gucken, wie es dann anläuft.
Ja, das ist auf jeden Fall super wichtig, glaube ich. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall der richtige Weg, den ihr da einschlagt. Also jetzt bei uns ist es speziell, aber so insgesamt so aus der Erfahrung heraus gibt es ganz, ganz viele große Shops oder Brands, die das genau sowas auch haben wollen. Back. Und das ist auch zum Thema Tracking-Thematik, wo wir immer stärker in diese 1-zu-1-Beziehung gehen und immer weniger in diese 1-zu-N, wo ich einfach jetzt die Zeiten, wo wir irgendwie 3000 Affiliates in einem Programm haben, eher vorbei sind, sondern man sich schon auf seine Fokuspartner fokussiert und eher immer größer wird in den Partnerschaften. Ich glaube, das ist ein ganz guter Weg. Ich wollte noch diesbezüglich, wenn es okay ist, ein Thema noch mit reinwerfen, also auch das Thema Community Building, weil ich habe schon gesehen, dass es auf den Lippen von David lag, ins nächste Thema zu gehen. Was, glaube ich, auch noch super wichtig ist, neben den Kooperationen, die auch jetzt Manuel nochmal angesprochen hat, ist tatsächlich auch das CRM, also wie gehe ich mit meinen bestehenden Kunden um, weil das ist ja meine Community tatsächlich und wie behandle ich die, und da haben wir auch tatsächlich, das sind oft Kleinigkeiten, die Dinge ausmachen. Wir haben, ich weiß jetzt nicht, wie ihr Kicks kennt, aber ganz früher haben wir unsere Hauptumsätze über Flyer gemacht, also oder so Beileger. Das sind so wirklich so, wir waren in den Basketballmagazinen, waren ja einfach mit angehängt, dann konntest du so ein Snippet an uns schicken oder so ein Snippet, also so ein fetzen Zettel, und dann hast du da aufgeschrieben oder hast du über Telefon angerufen, um die Sachen zu bestellen. Und das ist halt sehr, sehr nostalgisch. Und wir haben tatsächlich letztens in dieser Zeit all unseren Top-Kunden, die sehr, sehr lange schon bei uns dabei sind und von dieser Zeit auch schon da sind, haben wir aus unserem Stamm rausgefiltert und haben nur denen tatsächlich einen exklusiven Flyer gemacht, der ganz wie früher funktioniert hat. Und das Echo war sehr, sehr positiv. Also es wurde überall auf Social Media geteilt. Die haben das abgefeiert, dass sie sich wieder wie in ihre Jugend zurückversetzt gefühlt haben. Und das ist genau der Punkt. Jetzt gar nicht darum, die Aktion selber zu loben, aber ich glaube, das ist Community Building, die CRM-Daten so zu nutzen, dass es authentisch wirkt und gleichzeitig die Kunden einfach freut und an die Marke bindet.
Ich würde da ergänzen, und dann habe ich eine Frage an Robin, wie das bei euch, bei euren Kunden ist. Was wir ganz oft sehen, ist, die Marketing-Teams sind alle incentiviert auf Neukunden, 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 Neukunden. Das ist Wahnsinn, was sie da immer an Neukunden haben wollen. Und dann schlägt man mal eine Aktion für Bestandskunden vor, wo man natürlich auch über Upselling oder Cross-Selling oder Ähnliches auch den Kunden weiterentwickeln kann. Und vom Gefühl her gibt es da noch eine Vielzahl von Marketing-Teams, die das Thema Bestand gar nicht im Blick haben. Also anders als ihr, was du jetzt beschrieben hast, sind ja echt tolle Aktionen. Und ich glaube, dass man viel, viel mehr auch mit den Bestandskunden arbeiten sollte. Und ich habe ein sehr positives Beispiel, also die DKB-Bank, mit der haben wir früher auch schon viel zusammengearbeitet, die investieren eine ganze Menge in ihre Bestandskunden, zumindest damals, wo ich mit ihnen gesprochen habe. Ich bin jetzt kein DKB-Kunde, ich weiß nicht, wie es heute läuft, aber damals ist sehr, sehr viel Richtung Bestandskunden gelaufen. Es war tatsächlich einer der wenigen Advertiser, mit denen wir zusammengearbeitet haben, die das so intensiv gemacht haben. Und jetzt die Frage, also wie Robin das erlebt, weil du sprichst ja auch viel mit Kunden, würde mich auch interessieren.
Ja, also generell, ich bin ein Riesenfan von Thema CRM und bin sehr froh, dass der Daniel das Fass aufgemacht hat, weil
Es als Trend zu bezeichnen, wäre ein bisschen fahrlässig, weil eigentlich sollte man seit 15, 20 Jahren sich um seine Bestandskunden auch kümmern, weil der Hebel ist einfach riesig groß. Und klar, die GAFAs dieser Welt wollen nicht, dass wir CRM-Arbeit machen, aber ich sag mal, unsere Inhaber, die Shareholder, alle Leute, die am Deckungsbeitrag partizipieren, sollten einen sehr großen Fokus auf das Thema CRM haben, weil es einfach unglaublich profitabel ist und ich halt eben auch mich als Unternehmen, als Marke im Bereich Community weiterentwickeln kann. Und bei uns ist es sehr, sehr unterschiedlich, wie die Kunden damit umgehen. Das liegt auch daran, weil wir natürlich auch extrem unterschiedliche Dienstleistungen haben. Das heißt, wir haben auch ein eigenes Team, was E-Mail-Marketing, CRM für unsere Kunden macht. Und da wissen wir halt eben auch, dass die Kunden da schon eine ganze Menge tun und auch sehr happy dann darüber sind. Also wenn wir wissen, die legen einen großen Fokus darauf, da kann man eine ganze Menge machen. Wir haben aber auch viele Kunden, wo der weitaus überproportionale Teil in die Kundenakquisition reingeht, sprich, wo Google sich drüber freut, wo Facebook sich drüber freut, wo halt eben einfach die großen Budgets dann auch reinfließen und das Thema CRM tatsächlich dann auch, sage ich mal, unter 10% von der Aufmerksamkeit, vom Budget, von den Ressourcen her bekommt. So, und was ich sträflich finde, weil die Gatekeeper sind extrem gut da drin, einen immer größeren Anteil von der Wertschöpfung sich abzuziehen. Google und Amazon machen das in Perfektion. Jedes Jahr ein kleines bisschen mehr von der Marge landet bei denen im Säckel. Das ist für die Shareholder von denen toll, aber für uns als Händler natürlich eine Katastrophe. Und wir haben keinen direkten Kundenzugang, kaufen Bestandskunden über Google wieder neu ein. Also es macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen ist dieses Beispiel, was Daniel genannt hat, echt toll. Und da, also liebe Online-Shops, die das jetzt, wenn ihr das hört, bitte investiert massiv in CRM, in Know-how, in die Technologie dahinter und baut da was auf, das ist wichtig.
Ja, kann ich nur bestätigen. Hatten wir auch beim letzten Podcast zum Valentinstag, da ging es halt, ist ja ein jedes Jahr wiederkehrendes Thema und es ist auf jeden Fall Gold wert, wenn man seine CRM-Datenbank gut angereichert hat, damit gut umgehen kann und du sagst zwar, es ist jetzt 10% des Budgets, was immer ausgegeben wird, aber eben glaube ich, weil das halt so in Anführungsstrichen ein günstiger Kanal ist, weil wenn man sitzt ja auf dem Goldschatz eigentlich und man muss gar nicht viel tun, um den zu aktivieren. Das ist auf jeden Fall, bin ich auch bei euch. Meine Lippen wollten zwar zum nächsten Thema, aber das war, glaube ich, der Bierdurst, der die Lippen bewegt hat.
Aber ich denke es mir halt bei dem Thema so, es ist super wichtig und es ist so ein Quick-Win und es ist ja auch jetzt, man kann es auch so, sag ich mal, so simpel machen. Man muss ja nicht eine Raketenphysik draus machen, sondern es geht so simpel, einfach mal sich einmal kurz Kunden anzuziehen, einmal zu clustern und sich dazu was zu überlegen. Man kann es natürlich auch bis auf die Spitze treiben, komplett automatisiert und ähnliches, aber so Ansätze, ich meine, auch das, was wir gemacht haben, das ist jetzt nichts ultra komplexes, so vom Ding her. Und ich glaube, viele haben Angst, so glaube ich, einige Händler vor diesem CRM-Thema und dass da gleich immer so ein riesen Batzen damit dranhängt.
Und ich glaube, unter dem Aspekt, dass das Thema Tracking in Zukunft komplizierter wird und man einen Consent braucht, um Retargeting zu machen und so weiter, genau dann macht es ja noch mal mehr Sinn, Leads zu generieren, die man ansprechen kann. Und ich glaube auch für kleine Online-Shops, die eher sagen, Mensch, ich brauche jetzt den Sale und will noch einen Sale und will noch einen Sale, sollte man sich überlegen, ob man den Kunden nicht über den Checkout von Amazon laufen lässt, sondern über den eigenen Checkout, um einen Touchpoint zum Kunden zu generieren. Und aus diesem Touchpoint kann ich natürlich dann auch wesentlich mehr machen. Also ich habe erstmal ein Lead, eine E-Mail-Adresse, ich kann den Kunden adressieren und daraus kann ich dann eben mehr aufbauen. Und wenn das Tracking schwieriger, komplizierter wird, in die Richtung laufen wir ja auch, das Consent-Thema, also gibt es ja eine ganze Reihe von Regularien und Veränderungen, macht, glaube ich, es noch mal mehr Sinn, entsprechend einen eigenen Kundenbestand aufzubauen, auch für kleinere Anbieter, kleinere E-Commerce-Shops. Ich glaube, die ganz Großen, so ein Zalando, die haben da jetzt nicht die Schwierigkeiten mit. Ja. Aber auch Kleinere sollten eben in die Richtung sich bewegen und eben den Lead, die E-Mail-Adresse dann ja mitnehmen und überlegen, wie man dann den Kunden was Gutes tun kann, wie man sie weiterentwickeln kann.
Auf jeden Fall. So die Vernetzung der ganzen Kanäle fängt ja beim CRM an oder hört auf, je nachdem. Wie löst ihr das denn bei euch, Daniel? Also Es gibt ja so einen Kampf der Kanäle. Das kriege ich ja auch bei uns ganz oft mit, wenn ich beim Affiliate-Kollegen anrufe und sage, Mensch, hier ist doch mal was Cooles, willst du nicht mal ausprobieren? Dass dann halt so, Ellbogenkampf, ja, SEA mag das nicht oder SEO, ich muss mit SEO sprechen, obwohl das ja eigentlich für die Company ja wirklich einen ganz anderen Wert hätte, wenn man wirklich untereinander anders kommunizieren würde. Ist aber auch ein Thema, was, glaube ich, schwierig, kompliziert ist und jetzt auch wirklich, wie die Nachhaltigkeit noch 3-4 Jahre zurücksteckt, bis es auf dem Level ist, wo heute die Nachhaltigkeit ist, diese Vernetzung der Kanäle. Wie ist denn das bei euch? Habt ihr da irgendwie, wie habt ihr das bei euch gelöst?
Das ist ein Riesenthema. Also ich glaube, da über dieses Thema Silo-Denken, Kanaldenken etc., ich glaube, da kann man komplett eigene Folge darüber füllen. Also wie wir das handhaben. Also grundsätzlich ist es, glaube ich, es ist erstmal tatsächlich Einstellungssache und ich packe das nochmal viel banaler drunter. Also die Frage ist, wenn ich natürlich als Führungskraft oder Geschäftsführer etc. Mein Mitarbeiter, der jetzt für den Bereich Affiliate zuständig ist, halt ganz klare Ziele gebe und dem SEA ganz klare Ziele gebe, die am besten noch auf Last-Click attribuiert sind, dann brauche ich mich jetzt erstmal nicht wundern, wenn die jetzt einfach nur komplett danach steuern. Also das ist, glaube ich, das fängt einfach grundsätzlich schon mal von der grundsätzlichen Denke drüber an, was ich meinen Leuten mitgebe. Wir gehen relativ simpel an. Wir haben ein insgesamtes Ziel und bei uns gibt es diese Kanaldenke jetzt, also es klingt jetzt simpel, aber gibt es nicht. Es hat mehrere Hintergründe, weil bei uns auch die Leute in mehreren Kanälen auch tätig sind. Also es ist jetzt zum Beispiel, personell sind wir auch so aufgestellt, dass wir nicht nur jemanden haben, der jetzt nur Affiliate macht, sondern der ist tatsächlich auch aktiv im SEA mit dran beteiligt. Nicht, weil wir irgendwie, weil ich Spaß dran habe, das so doppelt aufzustellen, sondern weil es uns einfach wichtig ist, dass nur wenn ich operatives Know-how und Wissen habe, wie Kanäle funktionieren, kann ich auch tatsächlich verstehen, ob ich jemandem einen Kanal was wegnehme. Und der zweite Part, den ich da ganz kurz noch reinwerfen möchte, aber dann, da würde ich mich dann komplett verlieren, ist das Thema Statistik und Stochastik. Das kommt jetzt ein bisschen vielleicht verrückt, aber ganz oft werden Aussagen getroffen von diversen Kanälen, ob das jetzt ein Affiliate, SEA sind, keine Ahnung, beispielsweise, bloß nicht keine PLA-Partner im Affiliate Live nehmen, das treibt bei uns die Kosten hoch, was erstmal, sag ich mal, vielleicht gedacht wird, aber eigentlich dahingehend irgendwie zahlentechnisch erstmal belegt werden muss und sich dann rausstellt, dass es eigentlich teilweise sogar Nonsens ist. Und was wir halt nicht machen, ist all diese Themen, wo die Kanäle sich gegenseitig befeuern, dass das nicht wirklich auf eine statistische und stochastische Ebene, wirklich auf einem wissenschaftlichen Niveau erhoben wird, ist das dem so. Und da spielen ganz viele Faktoren rein, aber ich glaube, ich verliere mich sonst in dem Thema komplett.
Ich würde gerne noch eins ergänzen, was man dabei natürlich, also erstmal vorweg im Blick haben muss. Im Rahmen einer Kundenbewegung, im Rahmen einer Customer Journey ist der Kunde ja auch fluid. Der bewegt sich ja, über unterschiedliche Kanäle. Der ist ja nicht kanalagnostisch oder der ist nicht nur in einem Kanal unterwegs, nur in SEA, sondern der Kunde bewegt sich halt auch über eine Pressemitteilung oder über unterschiedliche Kanäle, SEA, SEO, was auch immer, im Affiliate-Bereich, über zig unterschiedliche Kanäle. Und wenn wir im Hintergrund Marketing-Teams aufbauen, die in Silos strukturiert sind, dann geht das ja abseits von dem, was der Kunde draußen macht. Also ist es extrem wichtig, dass man diese Silos, wenn sie da sind, eben sich überlegt, wie kann man die aufbrechen und was kann man dagegen tun. Und Daniel, du hast da halt schon einen Punkt, den ich auch sehr wichtig finde, genannt, dass man nicht isoliert auf einen Kanal guckt, sondern und auch nicht Leute isoliert in einen Kanal steuert. Klar, wenn man den Field Manager KPIs gibt in seinen Kanal, Neukunden und so weiter, dann wenn es jemand Gutes ist, dann ist er hinterher und dann passiert eben auch das. So, also deswegen, man braucht übergreifende Ziele. Ja, man braucht gemeinsame KPIs. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig bei diesem ganzen Aspekt. Und dann kann man natürlich auch über das Thema Attribution hinten raus eben auch in der Messung wirklich genau schauen, wie die einzelnen Kanäle dann funktionieren und wie sie auch miteinander in Verbindung stehen.
Und da ist ja ein Riesen,
Robin. Ach genau,
ja.
Sorry.
Ja, genau. Und das ist ja ein Riesenproblem dann auch, was du gerade angesprochen hast, Manuel, nämlich dass genau diese saubere Trennung, welcher Kanal hat jetzt was dann bewirkt? Ja, die wenigsten Unternehmen können das wirklich richtig sauber aufschlüsseln. Und dann ist das eher so eine Pseudo-Attribution. Und das führt nicht zu klugen Entscheidungen.
Ja. Also da... Vielleicht der ganz kurze Punkt, weil ich komme aus der Agentursicht, weiß ich auch, wie schwer das auch manchmal auch als Agentur sein kann. Weil einerseits möchte man als Agentur natürlich kanalübergreifend auch agieren und denken, weiß aber auch, dass der Advertiser das gar nicht so macht und dann selber die Agentur genau danach bemisst und dann auf einmal sagt, okay, der Kanal XY performt ja gar nicht richtig, auch wenn es insgesamt stimmt. Und das ist immer so eine Krux hinten raus. Aber ich glaube, man kann auch Methodiken entwickeln, was du angesprochen hast, Robin. Klar, nicht jeder ist in der Lage, eine komplett perfekte Customer Journey abzubilden. Aber die Frage ist, okay, nach welchen KPIs bewerte ich jeden einzelnen Kanal? Wenn ich jetzt in Paid Social unterwegs bin, ist meine einzige KPI wirklich ein ROAS oder eine KUR, die ich dahinter lege? Oder sind verschiedene KPIs, User-Signale, die reinkommen von Bounce Rates, Verweildauern, etc., Interaktionsraten von diesem Kunden mit drin. Und was ich dann nur empfehlen kann, ist, wo ich weiß, dass es schon viele Firmen machen, ist tatsächlich einen eigenen Score dahinter zu legen. So, und dann habe ich wieder eine Vergleichbarkeit da, dass ich dann sage, was ist mir in den einzelnen Kampagnen wichtig, was ist der Ziel dahinter, dann score ich dahinter mit einer Entwickler einen Score, der gewichtet ist, basierend auf den KPIs. Und dann habe ich auf einmal eine Vergleichbarkeit, eine Paid-Social-Kampagne mit einer SEA-Kampagne, und kann die dann besser einordnen. Aber das ist natürlich nur ein Workaround hinter einem perfekten technischen Setup. Das war gerade so, Manuel wollte ansetzen, was zu sagen.
Nee, ja, ich hatte gerade noch über dieses Silos nachgedacht, was da alles noch an Möglichkeiten gibt, um gegen diese Silos quasi vorzugehen. Und das ist so, sind halt tatsächlich unterschiedliche Aspekte. Also so ein Scoring ist natürlich spannend. Ich glaube, es fängt aber auch mit den Führungskräften an, die man hat. Ja, also einzelne Führungskräfte dann ihren Bereich protecten und Dann muss man halt über Zielvereinbarungen steuern. Man braucht zentrale, gemeinsame KPIs, End-zu-End-Verantwortung. Also für so eine Kampagne, dass man wirklich nicht in Kanaldenke ist, sondern in eine Kampagnendenke reingeht und wir eine Kampagne orchestrieren über alle Kanäle. Ich glaube, solche Dinge helfen dann, um bei Marketing-Silos ja, sich besser aufzustellen und um die halt auch sukzessiv aufzubrechen. Ich glaube, auch Transparenz ist ein wichtiges Thema. Ich kann da Geschichten erzählen von meiner vorhergehenden Firma, wo Dinge nicht so gut funktioniert haben. Und wir haben dann halt einfach über Stand-ups, das kommt so aus der agilen Entwicklung, bin ich ein großer Fan von, haben wir zum Beispiel ein Unternehmens-Stand-up eingeführt. Das heißt, wir haben in der kompletten Company uns montags getroffen, also das sind 80 Leute, arbeiten bei Checkout Charlie. Und dann war aus jedem Bereich eine Person dabei und man hat sich eben ausgetauscht. Das hat 15 Minuten gedauert und das ist tatsächlich sehr sportlich, aber es hat dazu geführt, dass Informationen geflossen sind und man hat eben verstanden, wo passiert was und dadurch haben sich, das war jetzt nicht nur im Marketing das Silo, sondern es sind eher Unternehmenssilos, von denen ich gerade spreche und die haben sich dann auf einmal aufgelöst. Und wir hatten solche Effekte ganz früher, dass der Vertrieb Features verkauft haben, die noch gar nicht released waren. So, und ich war der Head of Product. Und das hat mich immer eine Nacht gekostet mit den Entwicklern, das Feature die Nacht irgendwie hinzustellen, was da der Vertrieb verkauft hat. Ist natürlich cool, wenn der Vertrieb motiviert ist und da Features Inventar verkauft, aber du musst halt auch gegen delivern können. Und da hat einfach die Kommunikation gefehlt zwischen Produkt und zwischen Vertrieb, dass eben das Feature gerade erst noch in der Entwicklung ist. Vertrieb ist davon ausgegangen, dass Feature gibt's oder das Inventar-Element ist halt da. Und die sind halt fleißig losgegangen und haben es verkauft. Und durch solche Stand-ups, solche Methodiken, ich bin ein großer Fan von agiler Entwicklung, weil das sind sehr, sehr viele Kommunikationsmöglichkeiten, die man eigentlich auch in ein Marketing-Team überführen kann oder in die Führung einer kompletten Firma. schafft man extreme Transparenz. Und diese Transparenz führt dazu, dass eben solche Silos sich auch auflösen. Und dass man eben weiß, wo passiert was.
Also ich bin auch ganz bei dir. Es ist ein ganz klares Führungsthema. Also da stinkt der Fisch vom Kopf weg, weil wenn die Leute an irgendwelchen Vanity-Metrics, die in ihrem Silo funktionieren, gemessen werden, dann können sie natürlich nicht auf die Gesamtunternehmensziele einzahlen. Und ein Gesamtunternehmensziel muss ja auch irgendwo immer Gewinn sein, Deckungsbeitrag, weil davon wird der ganze Spaß ja bezahlt. Und wenn die Leute halt eben dann in ihrem Silo arbeiten, aber da nicht die Gesamtwertschöpfung dadurch gesteigert wird, dann läuft ja was schief. Und das haben wir als Agentur, wir haben das auch früher gemerkt, dann saßen die SEOs auf der einen Seite vom Flur, die SEAs auf der anderen Seite und ab und zu in der Kaffeemaschine haben die sich auch sogar unterhalten, haben aber am gleichen Kunden gearbeitet zum Teil. Und der Kunde hat dann zwischendurch gefragt, sag mal, redet ihr nicht miteinander? Und die ehrliche Antwort war, ja, hast recht. So, und deswegen, wir haben auch cross-funktionale Teams gemacht, dass halt eben der SEO, dass in jedem Team ein SEO, ein SEA, ein Affiliate, ein Webanalyst, ein Social-Media-Mensch ist. Die arbeiten vielleicht auch nicht an den gleichen Kunden, aber man kann halt eben über den Tisch rüber fragen, gut, jetzt mittlerweile über Slack virtuell, sodass einfach die Wege kurz sind und auch Verständnis dann dafür da ist. Und wir machen es auch bei Kunden, wo wir dann zum Beispiel nur den SEO-Teil machen, sagen, bitte vernetze uns mit deiner SEA-Agentur oder mit deiner Affiliate-Agentur, damit wir wissen, was die machen, damit wir gemeinsam das Tracking aufstellen können, damit wir gemeinsame Dashboards haben. Wir wollen euch nichts wegnehmen, sondern wir wollen verstehen, wie wir gemeinsam diesen Kunden entwickeln können, weil in dem Fall sind wir dann ja mit mehreren Agenturen das cross-funktionale Team für den Kunden. Und diese Denkweise zu etablieren, auch nicht so wie mein Schrebergarten, da, der endet an der Hecke, und diese Denkweise zu installieren, das ist eine Führungsaufgabe.
Ja. Ja, also Kommunikation ist ein Riesenthema, glaube ich. Also nicht nur im E-Commerce oder was weiß ich wo, also generell, glaube ich, Kommunikation überall zu fördern, ist, glaube ich, einfach ein Goldschatz, den man einfach immer wieder ausgraben muss und kann, so wie die CRM-Datenbank. Da bin ich definitiv bei dir. Aber ich glaube, das ist auch noch ein weiter Weg für viele E-Commerce-Unternehmen, die jetzt so auch so früh reingewachsen sind, diesen E-Commerce, dass die weg von ihrem Kanaldenken kommen und wirklich ein Unternehmensdenken hinkriegen. Ich glaube, das wird noch einige Jahre dauern, bis man da wirklich so einen richtig schönen Punkt hat. Das hängt, glaube ich, auch viel an Tracking und Technologie, was erstmal überhaupt eingeführt und sich etabliert werden muss, dass man die Kanäle wirklich auch entsprechend noch richtig bemessen kann. Und dann natürlich auf der anderen Seite halt die Leute, die Führungskräfte, die Marketingteams, die auf der anderen Seite sitzen und das auch umsetzen müssen, plus die Kommunikation dazu. Das ist, glaube ich, ein ganz spannender, wichtiger Schlüsselpunkt. Und ich glaube, wir hätten jetzt sogar noch ein weiteres Thema gehabt, was wir auf jeden Fall spannend diskutieren könnten. Aber ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cut. Würde aber vorschlagen, das Thema Datenschutz, Tracking, Multitouch-Attribution würde ich, weil es ein spannendes Thema ist und wir jetzt das nur oberflächlich angerissen haben, auf jeden Fall nochmal weiterführen in einem separaten Podcast. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Da gibt es noch einen kleinen Nachgang, der sich gut hier anfügen wird. Und dann, die Zeit vergeht auf jeden Fall wie im Flug. Also auch wieder mit der Runde sehr spannend. Gute Input, tolle Teilnehmer, tolle Gäste. Und dann würde ich an der Stelle mich bei euch recht herzlich bedanken, dass ihr da dabei wart. Und im Nachgang freue ich mich auf alle Teilnehmer, auf alle Zuhörer, die hoffentlich ein bisschen Input mitgenommen haben und dann das Silo-Denken abschaffen, die neuen Technologien nutzen und dann auch das neue Zeitalter einleiten. In diesem Sinne, vielen Dank und
Dankeschön.
Danke.
Dankeschön.